Die Immobilie ist ja gar nicht das wert, was du an Schulden drauf hast.
Die Leute schätzen das falsch ein.
Am liebsten würde ich die Immobilie wieder zurückgeben und alles rückgängig machen.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Dennis Schwalm.
Zu schön, um wahr zu sein? Die Masche mit den Influencern.
Sie wissen genau, wo unser Geld investiert werden sollte, welche Häuser wir kaufen sollen, um steinreich zu werden. Manche wissen auch, was wir essen müssen, um gesund zu werden oder welches Fitnessprogramm tatsächlich langfristig etwas taugt. Einige Influencer scheinen die Welt einfach besser zu verstehen als wir selbst. Influencer wie Immotommy. Oder doch nicht? Darum geht's heute im NDR 2 Spezial. Das Thema, schön, dass ihr dabei seid. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Das scheinen auch die Erzählungen von Immotommy zu sein. Der ist ja nach eigenen Angaben Europas größter Immobilieninfluencer. Rund 900.000 Follower bei Instagram, mehr als 1 Million bei TikTok. Und er vermittelt auch tatsächlich Immobilien. Recherchen vom NDR und dem Spiegel zeigen jetzt aber, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann sollte man offenbar die Finger davon lassen.
Am liebsten würde ich alles rückgängig machen.
Patrick S. hat über Immotommy eine Immobilie gekauft. Patrick S. ist nicht sein richtiger Name. Er will anonym bleiben, so wie alle Betroffenen, mit denen der NDR und der Spiegel in den vergangenen Monaten gesprochen haben. Sie alle haben den blumigen Versprechungen von Immotommy auf YouTube, Instagram und Co. vertraut.
Bis zu 60.000 Euro Förderung vom Staat bekommen für die Sanierung deiner Immobilie.
Ob zum langfristigen Vermögensaufbau, zur sicheren Altersvorsorge oder zum Schutz vor grassierender Inflation. Wer jedoch geduldig bleibt und warten kann, spart am Ende nicht nur viel Geld, sondern schont auch die eigenen Nerven.
Den Recherchen zufolge sind die vermittelten Immobilien zum Teil völlig überteuert. Käufer beklagen sich zudem über den aus ihrer Sicht schlechten Zustand. Sanierungsversprechen seien nicht eingehalten worden. Achim Tiffe ist Rechtsanwalt. Er hat einen Teil der Immobilien- und Finanzierungsverträge für den NDR und den Spiegel geprüft.
Also es wird was verkauft, was nicht den Wert hat. Es ist weit weg. Die Leute schätzen das falsch ein und ganz viel Geld fließt raus in Taschen von anderen Leuten und zum Schluss sind die Verbraucher da und tragen den Schaden. Und hier die Dimension ist vor allem das große Problem, dass sie alles kreditfinanziert. Die Bank will eben das Geld vom Verbraucher und nicht von den anderen.
Einige haben die angepriesenen Immobilien vorab tatsächlich nicht einmal persönlich besichtigt. Und selbst wer vor Ort war, fand sich mitunter auf einer Baustelle wieder.
Wir hatten uns die Wohnung einmal angeschaut, als sie noch im Sanierungs-Modernisierungszustand war. Also da waren wir einmal vor Ort. Da war noch relativ viel offen, also da waren noch keine Wände gezogen zwischen den anderen Wohnungen.
Und dann habe sie eben, so erzählt die Kundin, Immotommy vertraut, wie andere Käufer auch. Das ging so weit, dass praktisch nichts hinterfragt wurde, was über das Netzwerk kam, ob Hausverwaltung, Versicherung oder Mieter. Nicht einmal der Notarvertrag, selbst als rund ein Drittel des Kaufpreises entweder an Dritte floss oder direkt an Immotommy. NDR und Spiegel haben auch Immotommy Tomislav Primorat zum Antwort gegeben. Gebeten. Auf Wunsch haben wir dafür mehr Zeit eingeräumt. Antworten gab es dennoch nicht. Das sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht seriös und angemessen möglich, so eine Rechtsanwaltskanzlei. Für Immotommy ist das alles jedenfalls ein lohnendes Geschäft. Nach eigener Darstellung lagen die Umsätze bereits vor Jahren im dreistelligen, die Provisionen im zweistelligen Millionenbereich.
Ein Beitrag von Nicolas Liefen, der diese Recherche maßgeblich begleitet hat. Und mit Nicolas wollen wir diesen Fall gleich nochmal ausführlich besprechen und auch gucken, wie die Chancen sind, aus solchen Verträgen wieder rauszukommen. Nicolas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hi.
Jetzt haben wir ja schon eben den Beitrag zu dem Fall von Immotommy gehört. Die Vorwürfe, die klingen ja ziemlich heftig. Wie habt ihr das denn genau überprüfen können, was da tatsächlich Sache ist?
Genau, also ein Vorwurf lautete ja zum Beispiel völlig überteuerte Immobilien. Wie haben wir das geprüft? Wir haben einfach geschaut, was haben die Leute eigentlich bezahlt pro Quadratmeter Wohnraum zum Beispiel für eine Wohnung. Und da kamen wir zum Teil eben auf 4.500 Euro und haben das dann verglichen in dem Ort mit den Quadratmeterpreisen, die von anderen Maklern aufgerufen werden. Das waren dann zum Teil nur 2.500 Euro und daran kann man schon sehen, dass es einfach überteuert war. Und es gibt auch Finanzierungsverträge, da haben die Banken selbst ein Wertgutachten erstellt. Da stand zum Beispiel drin im Wertgutachten, die Wohnung hat einen Wert von 106.000 Euro, bezahlt wurden aber 166.000 Euro. Und daran konnte man einfach schon sehen, dass die Wohnungen überteuert sind. Wenigstens sieht alles danach aus. aus? Und auch die Finanzierungsverträge haben wir uns natürlich auch angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe solche Finanzierungsverträge in dieser Ausgestaltung tatsächlich noch nie gesehen.
Das klingt ja auch tatsächlich verrückt. Also wir haben selber vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und haben da auch, ich sag mal, einen Kaufpreis erst vorgeschlagen bekommen, der schon etwas abseits unserer Vorstellung war. Und dann auch unser Finanzierer hat das Ganze dann geprüft und hat auch gesagt, also tut uns leid, aber für den Preis machen wir das nicht. Das ist doch eigentlich völlig unüblich, dann sowas zu finanzieren, oder?
Das ist unüblich, sowas zu finanzieren. Ich kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig erklären. Aber in diesem Fall war es so, dass die Bank weit über dem Wert finanziert hat. Und wie gesagt, das kann man sich gar nicht erklären. Aber das war ja nicht der einzige Haken. Nur mal ein Beispiel. Die Zinsen sind relativ hoch, wenn wir uns die angeguckt haben. Ungefähr 5% so plus minus. Und dann ist es so, dass einige Kreditverträge bis zu 27 Jahre laufen. Aber an diesem Kredit wird gar nichts abbezahlt, sondern da zahlt man nur Zinsen ausnahmslos. Und in einem Fall sind das 270.000 Euro Zinsen innerhalb von 27 Jahren. Aber der Kredit steht immer noch am Ende bei 100% und soll dann abgelöst werden durch einen Bausparvertrag, den man auch noch nebenher ansparen soll. Und wer damit zu tun hat, der weiß, die Bank muss diesen Bausparkredit am Ende gar nicht gewähren. Das heißt, am Ende kann das alles noch platzen.
Und dann war es das mit der gut gemeinten Altersvorsorge. Nikolas, die Vorwürfe, die klingen ja heftig und bislang haben wir noch nichts von Immotommy selbst gehört. Hat er sich euch gegenüber gar nicht geäußert?
Also erstmal muss man sagen, dass wir den Beteiligten, und den Beteiligten heißt Immotommy, das heißt die Volksbank Konstanz und das heißt auch die Bausparkasse Schwäbisch Hall, das ist die Nummer 1, was Bausparkassen angeht in Deutschland, den haben wir jeweils Fragenkataloge zugeschickt und haben darum gebeten, diese Fragenkataloge zu beantworten und haben dafür eine Frist gesetzt. Und dann gab es die Nachfrage von der anderen Seite, diese Frist doch bitte zu verlängern, damit man diese Fragen auch beantworten kann. Mhm. Und die Antworten lauteten dann auf Seiten der Banken bzw. der Bausparkasse, dass man sich zu Einzelfällen nicht äußert und dass man sich auf den Datenschutz und das Bankgeheimnis beruft. Ja. Und was Immotommy angeht, da haben wir auch die Frist verlängert und da gab es dann eben auch die Rückmeldung, dass man sich dazu aktuell nicht äußern wird. Also das, was wir von Immotommy jetzt gesehen haben, dieses 8-Minuten-Video, das er veröffentlicht hat bei TikTok, bei Instagram und Co., das ist das Einzige, was es bislang gibt.
Kannst du ganz kurz zusammenfassen, was erzählt er da? Ist er da auf die Vorwürfe vernünftig eingegangen?
Das ist der eigentliche Punkt. Er ist auf die Vorwürfe aus meiner Sicht überhaupt nicht eingegangen. Er hat Fehler eingeräumt. Ich übersetze jetzt mal so ein bisschen. Er sagt, es ist einfach sehr, sehr viel geworden und er hat an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch die Kontrolle verloren, hat aber die Schuld dann doch eher auf Geschäftspartner geschoben, von denen er sich in der Zwischenzeit zum Teil wenigstens getrennt habe. Was natürlich überhaupt nicht geht, das hat er gesagt. Er sagt, er wird jetzt in der Zwischenzeit bedroht, seine Familie wird bedroht. Das können wir jetzt natürlich nicht überprüfen, aber wenn es so ist, dann geht das natürlich gar nicht, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Nichtsdestotrotz auf die Vorwürfe auch der Betroffenen ist er halt überhaupt nicht eingegangen und auch auf unsere Fragen ist er nicht eingegangen.
Du hast es gerade schon selber gesagt, er hat gesagt, ja, wir müssen uns gesund schrumpfen oder er sei dabei, genau, sich gesund zu schrumpfen. Ich muss ja gestehen, als ich das gehört habe, ich habe mich da an einen anderen Influencer so ein bisschen erinnert gefühlt, der mal hochgelobt und dann tief gefallen ist. Das klang alles sehr nach Finn Kliman, ehrlich gesagt. Kannst du einschätzen, haben diese Influencer tatsächlich einen Überblick über das, was da passiert, oder sind die am Ende irgendwie, ich sag mal, Gesicht von einer großen Maschinerie?
Also man muss sich eins klar machen, bei diesen Influencern oder auch Immobilieninfluencern, wie auch immer, die verstehen es einfach, Leute für ihr Thema zu begeistern und die verstehen es, eine Maschinerie aufzubauen, ein Netzwerk aufzubauen und wenn die Leute dann dort anrufen und sich melden, dass sie sich dort wohlfühlen, dass sie sich gut beraten fühlen, dass sie sich sicher aufgehoben fühlen, dass sie gar nicht mehr großartig hinterfragen. Aber die leben nicht von Luft und Liebe allein. Die leben von Geld. Die leben von Werbeeinnahmen und die leben auch zum Teil davon, dass sie Provisionen bekommen. Das sehen wir öfter bei Finfluencern zum Beispiel. Also diejenigen, die jemanden begeistern, in Aktien zu investieren, in Kryptowährungen und so weiter und so weiter. Die kriegen zum Teil eben auch Provisionen. Also steht immer natürlich auch dahinter, dass man in irgendeiner Form Geld verdienen will. Und das nochmal zu Immotommy, die Verträge, die uns vorliegen. Es sind einfach wirklich sehr, sehr große Summen in den Notarverträgen abgeflossen an Dritte, zum Teil bis zum Drittel des Kaufpreises. Und wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wofür. Auch da haben wir nachgefragt, auch da haben wir keine Antwort gekriegt.
Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber keine Antwort sagt ja manchmal auch mehr als viele Worte.
NDR 2 Spezial, das Thema.
Zu schön, um wahr zu sein? Die Masche mit den Influencern.
Aber es gibt ja noch viel mehr Influencer, die bestimmt nicht alle böse Absichten haben, die aber ganz schön oft uns Werbung unterjubeln. Da wird begeistert das neueste Fahrrad ausgepackt und alle können bei YouTube zugucken. Oder da wird zum Frühstück die tolle Vitaminmischung geschlürft. Und auch wenn das als Werbung markiert wird, manchmal muss man da ganz schön genau hinschauen, um das zu sehen. Und mein Kollege Karl Schreiber hat sich mit Marketingtricks der Influencer mal genauer das Ganze angeschaut. Karl, wie erklärt sich das denn, dass man wie bei Immo-Tommy so leicht auf diese Influencer reinfällt?
Ja, ich habe über das Thema mit Christina Klein gesprochen. Sie ist Professorin für Marketing an der Uni Bremen und sie sagt, da spielt unter anderem die parasoziale Bindung vom Follower zum Influencer eine Rolle.
Aha, ganz kurz, was ist das denn?
Ja, der Begriff parasoziale Beziehung, der ist vielen von uns nicht so geläufig. Ich kannte ihn auch nicht und Frau Klein hat den so erklärt.
Das heißt, man hat sogar das Gefühl, ja, dass das wie eine Art Freund ist, der einem besonders exklusive Empfehlungen gibt, wo man auch das Gefühl hat, ja, der würde gegebenenfalls auch persönlich mit einem sprechen, der vielleicht auch auf Direktnachrichten reagiert. Und insofern ist das sozusagen wie im wahren Leben, zumindest vom Gefühl, dass man eben jemanden hat, dem man vertrauen kann, der einem ungeschönte, ehrliche Meinungen gibt. Wenn Influencerinnen und Influencer zum Beispiel nicht ganz deutlich machen, dass sie jetzt wegen einer werblichen Partnerschaft hin eine bestimmte Empfehlung geben.
Man hat also das Gefühl, dass man da mit der Zeit eine Beziehung zum Influencer aufgebaut hat, obwohl der Influencer einen selbst vermutlich nicht mal erkennen würde, wenn man den jetzt auf der Straße treffen würde.
Das kann ich sogar tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch so ein paar Leuten, denen ich da irgendwie bei YouTube gerade so mit ein paar Videos folge. Aber heißt das, dass mir da auch auf noch anderen Wegen irgendwie, ich sag mal, Werbung untergejubelt wird?
Ja, wenn die zum Beispiel Werbung machen, ist es nicht immer sofort ersichtlich, ob die dafür Geld bekommen oder nicht. Und dann locken einige Influencer ja auch mit exklusiven Rabattcodes, sagt Frau Klein.
Dieses Angebot, das gilt nur noch 24 Stunden oder nur noch 2 Stunden, also dass man gewissen zeitlichen Druck aufbaut, das sind ja keine, sagen wir mal, exklusiven Tricks in Anführungsstrichen, die Influencerinnen und Influencer nutzen, sondern das sind ja Dinge, die ja schon seit ewigen Zeiten sozusagen im Marketing bekannt sind.
Da nutzen die Influencer also bekannte Marketingstrategien.
Was macht denn dieses Influencer-Marketing eigentlich mit meinem Kopf?
Das habe ich Christina Klein von der Uni Bremen auch gefragt.
Es kommt so ein bisschen drauf an, glaube ich auch, wen man folgt und wie. Dass man sozusagen auch sich bewusst sein muss, dass auch Influencerinnen und Influencer immer nur sehr, sehr selektiv Informationen teilen. Man hat ja oft das Gefühl, und das ist ja eben das, was mit parasozialer Beziehung gemeint ist und dem, warum Marken das eben nutzen, dass man wirklich am Alltag der Influencerinnen und Influencer teilnimmt. Aber das ist ja nicht die Wahrheit, sondern die zeigen ganz gezielt Ausschnitte ihres Lebens.
Ja, und viele sehen sich ja auch nach einem Leben wie bei Influencern. Ich glaube, das ist total wichtig zu sagen, dass die halt nur das zeigen, was sie gerne preisgeben möchten. Und ich bin mir sicher, die haben auch mal einen schlechten Tag und ihre Probleme.
Aber die zeigen sie halt oft nicht. Danke, Karl. Klingt für mich so, als wenn wir da vor allem weiterhin besonders gut aufpassen müssen. Und bei mir ist weiter mein Kollege Nikolas Liefen aus der Wirtschaftsredaktion. Nikolas, jetzt haben wir über den Fall von Immo-Tommy sehr ausführlich schon gesprochen und auch über ihn selbst und seine Erklärungsversuche. Lass uns nochmal auf die Menschen schauen, die Immo-Tommy da offenbar auf den Leim gegangen sind. Mein erster Gedanke war ja, wie kann einem sowas denn passieren? Aber liege ich damit falsch? Hätte das jedem passieren können?
Ich sag dir, es hätte jeden treffen können. Und zwar, ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, wie kann man denn nur? Und auf den ersten Blick ist es auch so. Für jeden Toaster und jeden Wasserkocher schauen wir uns irgendwelche Testergebnisse an. Und bei einer Immobilie, die irgendwie Hunderttausende kostet, machen es die Leute halt nicht. Aber wer sich da gemeldet hat, der ist in diesem Netzwerk drin. Und in diesem Netzwerk, das kann all-inclusive, kann auch gut sein, weil man kennt sich ja mit vielem nicht aus und hofft dann auf die Experten und fühlt sich dann da gut aufgehoben. Denn die Leute, das wollen wir nochmal sagen, die Leute wollten Gutes tun. Die wollen sich absichern fürs Alter. Die wollen ihre Kinder absichern. Die wollen was tun gegen die Inflation, wissen nicht ganz genau wie und sehen dann diese Möglichkeit, melden sich mal und denken, ja, ich höre mir das doch einfach mal an. So, und dann hast du Experten für Versicherungen, dann hast du augenscheinlich Experten für Immobilien, dann hast du Experten für Finanzierungen, dann steht noch eine Bank dahinter und eine große Bausparkasse, dann hast du auch irgendwann mal Vertrauen und hinterfragst das nicht mehr großartig und bist dann halt in dieser Maschinerie drin. Und eins noch, es sind auch Leute Betroffene, die sich gemeldet haben. Einer ist ein Anlageberater und wir haben eine Frau, die hat eine Bankausbildung. Also da kann jeder reintappen, ehrlich.
Ja, nein, das ist ja auch tatsächlich einfach ein sehr, sehr kompliziertes Feld. Also alleine so ein Kreditvertrag für so eine Hausfinanzierung, das ist ja mal locker 20, 30 Seiten Papier auch, die man da durchlesen muss. Ja, aber an der später dann nochmal dazu, das ist auch viel Papier und die lesen das auch nicht langsam vor.
In der Tat, aber den Notarvertrag musst du 2 Wochen vorher haben, vor der Unterzeichnung. Ja. Den Finanzierungsvertrag, den liest man sich in Ruhe durch. Dann holt man sich Vergleichsangebote. Immobilien sollte man immer besichtigen. Das war bei uns auch nicht in jedem Fall so. Aber natürlich sollte man Immobilien immer besichtigen. Dann soll man jemanden dabei haben, Fachfrau, Fachmann, die sich auskennt. Das kann ein Architekt sein, Statiker, irgendjemand, der sich auskennt mit dem Bau und der das einfach einschätzen kann. Und wenn man niemanden hat in der Verwandtschaft, dann kann man solche Leute auch buchen, kosten irgendwie 100, 200 Euro die Stunde, ist viel Geld, keine Frage, aber besser als nachher 80, 90, 100.000 Euro in den Sand zu setzen.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Sag mal, wie geht's denn den Leuten jetzt, mit denen ihr gesprochen habt?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben natürlich Leute dabei, die gut situiert sind, die das, ich sag mal, halbwegs wegstecken können. Für die ist das schmerzhaft, dass sie einen großen Verlust haben. Wir haben aber auch die ganz andere Seite. Wir haben diejenigen, die sich darauf verlassen haben, dass sie mit den Mieteinnahmen letztendlich die Kredite decken können und wo es jetzt eben nicht der Fall ist. Und da muss man sich einfach nochmal klar machen, welche Klientel da angesprochen wurde bei Immotommy. Das sind nämlich Leute, denen suggeriert wurde, ihr könnt auch mitmachen im großen Immobiliengeschäft ab 2.500 Euro monatlich netto. Und das ist ein echtes Problem. Diese Leute haben zum Teil auch tatsächlich nicht viel mehr verdient. Und jetzt kommt aber die Miete entweder gar nicht oder deutlich geringer rein. Die Kreditraten laufen aber, das wird einfach abgebucht. Und die buttern einfach jeden Monat nochmal 200, 300, 400, 500. Ich habe eine Familie, die muss 800 Euro on top drauflegen. Die fehlen Monat für Monat. Und dann gibt es zum Teil noch Ärger mit den Mietern und so. Also es ist, also manche, sage ich einfach mal, die sind wirklich vor dem Aus. Wir haben auch ein, zwei, wo ich sagen würde, das geht nicht mehr so wahnsinnig lange gut.
Haben die Leute, die da teilweise jetzt vor dem Ruin stehen, eine Chance, irgendwie ihr Geld zurückzubekommen?
Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Das muss man einfach mal so sagen. Die haben natürlich alle die Verträge unterzeichnet. Wir haben mit dem Anwalt gesprochen, der uns auch unterstützt hat. Und der hat gesagt, kann sein, dass hier Beratungspflichten, Aufklärungspflichten verletzt wurden. Kann sein, dass es dann um arglistige Täuschung geht. Möglicherweise auch um Wucher, möglicherweise auch um Sittenwidrigkeit. So, jetzt kommt aber der ganz große Haken an dieser Geschichte. Sammelklage, sagt er gleich, geht nicht, weil die Verträge sind ähnlich, aber nicht gleich. Es sind ja verschiedene Immobilien. Sind verschiedene Provisionen geflossen, verschiedene Kaufpreise und so weiter. Also musst du alle einzeln verhandeln. Und deswegen kannst du auch diese so eine Sammelklage, haben ganz viele gefragt, können wir es nicht zusammenschließen, zusammenklagen und sowas. Mhm. Das wird nach seiner Sicht eben nicht funktionieren. Und dann muss man sagen, solche Prozesse dauern lange. Sie kosten im Zweifelsfall viel Geld. Und das Risiko ist natürlich auch da, selbst wenn du den Prozess am Ende gewinnst, selbst wenn das Urteil sagt, der Vertrag muss rückabgewickelt werden, dann kann es immer noch passieren, dass auf der anderen Seite Masse fehlt. Dann ist das Geld plötzlich nicht mehr da, aus welchem Grund auch immer. Aber dann hast du halt ein Problem, dann hast du den Titel, aber kannst ihn letztendlich nicht durchsetzen.
Eine ganz schwierige Situation. Wie fallen denn die Reaktionen eigentlich auf eure Recherche sonst noch aus?
Wir waren ehrlich gesagt doch überrascht von der Resonanz, die wir bekommen haben. Es haben sich wirklich unzählige Menschen hier bei uns gemeldet per Mail. Wir hatten ja eine E-Mail-Adresse angegeben, immobilien@ndr.de, und daraufhin haben sehr viele uns angeschrieben. Ein Drittel ungefähr derjenigen, die uns angeschrieben haben, die auch mit Immotommy zu tun hatten, aber auch durchaus haben die über Immobilieninfluencer gesprochen, die ein ganz ähnliches Geschäftsmodell im Augenblick betreiben. Also das ist tatsächlich ein großes Problem, nicht nur beim Thema Immotommy, aber bei dem natürlich auch.
Heißt aber auch, das klingt so, als wenn das Ganze noch größere Kreise ziehen könnte.
Das zieht auf jeden Fall größere Kreise, das kann ich jetzt schon sagen, schon anhand der Zuschriften. Also einige haben ja gesagt, und Immotommy hat das ja auch in seiner Erklärung nochmal gesagt, er hätte irgendwie 500 Immobilien vermittelt und da gäbe es eben dann so ein paar Einzelfälle. Aber in diesem Fall muss ich sagen, diese Einzelfälle haben sich jetzt verdoppelt. Ich möchte fast sagen, verdreifacht innerhalb dieser einen Woche. Und das sind eben alles andere als Einzelfälle und natürlich gehen wir dem auch nochmal nach.
Und das werden wir dann auch auf jeden Fall begleiten. Vielen Dank, Nicolas. Und wir kommen jetzt zum Ende der Sendung und da würde ich gerne nochmal auf dieses Gefühl zurückkommen, dass viele Menschen im Fall von Immotommy einfach der Verlockung des schnellen Geldes erlegen sind. Ich habe ja auch erst gedacht, wie naiv. Und davon ist auch in vielen Kommentarspalten im Netz zu lesen. Meine Kollegin Ines Burkhardt sieht das in ihrem Kommentar aber ganz anders.
Wer bitte ist so blöd, eine Wohnung ohne Besichtigung zu kaufen? Und noch verhängnisvoller, wer bitte schließt Finanzierungsverträge mit hohen Zinsen ab, ohne auf Jahrzehnte auch nur einen Cent zu tilgen? Wer so urteilt über Menschen, die Immotommy oder anderen windigen Immobilienverkäufern auf den Leim gegangen sind, springt zu kurz. Viel besser und wichtiger wäre es, auf die Gründe zu schauen. Warum vertrauen so viele Menschen einem Social-Media-Star, der nach eigenen Angaben zuletzt jährlich Millionen Euro durch Provisionen verdient hat? Die Antwort liegt für mich auf der Hand. Es fehlt an finanzieller Bildung. Wie kann man eine Immobilie finanzieren? Was bedeutet ein Zinssatz von 5% über 10 Jahre? Welche Zinsbindung ist sinnvoll? Und warum ist die Bank nicht dein bester Freund, wenn es um die Konditionen geht? All das zu verstehen ist essentiell und es betrifft viele. Schließlich haben fast 70% der Deutschen unter 30 zumindest den Traum, sich irgendwann mal ein Eigenheim zu kaufen. Wer zu wenig weiß und zu wenig für Fallstricke sensibilisiert ist, der zahlt drauf und zwar kräftig. Oder er steht sogar vor einem Scherbenhaufen wie zahlreiche Betroffene von Immotommys Netzwerk. Etwa ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen gab neulich in einer Umfrage des Bankenverbands an, so gut wie nichts über Wirtschaft und Finanzen in der Schule gelernt zu haben. Ein weiteres Drittel sagt, nicht so viel. Das ist fatal. Fast alle Befragten geben an, sie würden gerne mehr lernen über Altersvorsorge, Geldanlage und so weiter. Ich sage nicht, dass man mit ein bisschen Finanzbildung seitenlange Verträge beim Notar versteht, aber man hat zumindest eine Ahnung, worauf man achten sollte und wen man bei Zweifeln fragen könnte, zum Beispiel die Verbraucherzentralen. Absurderweise hat das Bundesfinanzministerium vor einigen Monaten Immotommy gerade deshalb eingeladen, um mehr für finanzielle Bildung zu werben. Diese Aufgabe sollte man aber eben keinen Influencern überlassen, die damit auch noch Geld verdienen. Was dabei herauskommt, zeigen die Recherchen vom NDR und vom Spiegel sehr eindrücklich.
Die Meinung von Ines Burkhardt vom NDR war das und dem habe ich an dieser Stelle eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch aber noch einen schönen Abend.